Wir sind in einer Predigtreihe über die Chroniken, die an die Juden geschrieben wurden, die 70 Jahre in der Verbannung im Assyrischen Reich lebten. Als die jüdischen Rückkehrer aus dem Exil vor den Trümmern von Jerusalem standen, hatten sie eine Frage: Was wurde aus Gottes Versprechen an David und an Salomo? Wie sah das Land früher aus? Hat Gott seine Zusagen erfüllt? Oder gehören wir auch noch da hinein? Erfüllt Gott sein Versprechen vielleicht auch gerade durch uns? Gott hielt sein Versprechen. Er segnete Salomo. Salomo betete in 2. Chronik 1: Ich bitte dich, mein Herr und Gott, halte doch das Versprechen, das du meinem Vater David gegeben hast. Denn du hast mich zum König über ein Volk gemacht, das so zahlreich ist wie die Staubkörner der Erde. Schenke mir Weisheit und Erkenntnis, damit ich gute Entscheidungen fälle, denn wer wäre fähig, dein großes Volk zu regieren? Da sprach Gott zu Salomo: Weil dies dein Wunsch ist und weil du nicht um Reichtum, Schätze und Ehre oder um den Tod deiner Feinde und auch nicht um ein langes Leben gebeten hast, sondern um Weisheit und Erkenntnis, damit du mein Volk gut regieren kannst, über das ich dich zum König eingesetzt habe, darum will ich dir die Weisheit und Erkenntnis schenken. Doch darüber hinaus werde ich dir auch Reichtum, Schätze und Ehre schenken, wie noch kein König vor dir sie hatte und auch keiner nach dir sie haben wird. Das ist mal ein Versprechen. Sowas möchte ich auch. Ja, Salomo bekam Weisheit von Gott, so dass er Vorsorge für das Volk betrieb. Er baute Vorratsstädte mit Kornspeicher, damit sie nicht mehr von anderen Ländern abhängig waren. Er baute befestigte Städte. Könntest du mir ein Glas bringen? Befestigte Städte, in denen er Streitwagen und Pferde stationierte, als Abschreckung gegen kriegslüsterne Könige. In der Zeit von David hatten die umliegenden Könige die Gewohnheit, immer im Frühjahr die Nachbarn zu überfallen und zu berauben. In 1. Chronik 20,1 lesen wir: Im folgenden Frühjahr, zu der Jahreszeit, in der die Könige in den Krieg ziehen, führte Joab das israelitische Heer in den Kampf gegen die Ammoniter, verwüstete ihr Land und belagerte die Stadt Rabba. Das ist eine Gewohnheit. Da einfach den Nachbarn überfallen und holen, was bei ihm da herumsteht. Natürlich muss man etwas dagegen unternehmen. Und Salomo besorgte sich viele Streitwagen und Pferde, baute Häuser, baute Stadtmauern mit Toren, die man verschließen konnte, um sein Gold und Silber und das wertvolle Holz und die Edelsteine zu schützen und sicher zu verwahren. Diese Schätze häuften sich in Israel durch geschickte Handelsaktivitäten, durch gute Handelsbeziehungen. Und es tut mir leid, aber die Bibel ist für mich leider manchmal zu kurz geschrieben. Da fehlen mir so viele Angaben. Mit was hat Salomo Indien beliefert, dass er nachher mit Tonnen von Gold zurückkommen konnte? Wie war diese Handelsbeziehung? Wir wissen nur, er hat ganze Schiffsladungen bekommen. In 2. Chronik 9 steht: Sämtliche Trinkgefäße König Salomos waren aus Gold, ebenso wie alle übrigen Gerätschaften im Libanon-Waldhaus. Sie waren nicht aus Silber, denn dieses war zur Zeit Salomos nichts wert. Der König besaß eine Flotte von Tarsisschiffen, bemannt mit Hirams Seeleuten. Alle 3 Jahre kehrten die Schiffe zurück, beladen mit Gold, Silber, Elfenbein, Affen und Pfauen. So übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Die Könige aller Völker kamen zu ihm, um ihn zu sehen und Zeugen seiner Weisheit zu werden, die Gott ihm verliehen hatte. Jahr um Jahr brachten ihm alle, die ihn besuchten, Geschenke, silberne und goldene Geräte, Gewänder, Waffen, Balsamöle, Pferde und Maultiere. Salomo hatte 4000 Stallplätze für Pferde und Streitwagen und 12.000 Pferde. Er stationierte sie in den Garnisonsstädten und auch in seiner unmittelbaren Nähe in Jerusalem. Er herrschte über alle Könige, vom Euphrat bis zum Land der Philister und im Süden bis nach Ägypten. Der König sorgte dafür, dass es in Jerusalem so viel Silber gab wie Steine, und Zedernholz war so verbreitet wie das Holz der Maulbeerfeigenbäume, die im Hügelland wachsen. Nun, Gott hat sein Versprechen Salomo gegenüber gehalten. Er wurde so berühmt und so reich wie kein anderer König. Gottes Wort ist zuverlässig und er ist treu. Nun, auf der anderen Seite, Salomo befolgte die Gottesdienst- und Opfervorschriften. Er hörte aber nicht auf Gott beim Heiraten. Letzten Sonntag betonte Stefan, dass Salomos Gebet den Wunsch ausdrückte, dass Gott die Gebete Israels hören möge. Also, Gott soll hören. Doch Salomo hörte nicht konsequent selber auf Gott. Das ist die andere Richtung. Wenn wir zu Gott kommen wollen und Gemeinschaft mit ihm haben wollen, ist das dann so, dass wir jemanden brauchen, dem wir einfach alles erzählen und dann ist gut und wir gehen wieder? Oder ist Gemeinschaft das, dass wir auch zuhören, vor ihm still werden? Zwar befolgte er die Opfergesetze. Das war ihm wichtig, weil davon hängt doch ab, ob ich vor Gott okay bin, wenn ich das, was Gott da gesagt hat, wie man vor ihm sich benehmen soll, richtig mache. Das ist wie, wenn ich jetzt nach London in den Buckingham Palast gehen würde, da würde ich mich auch informieren, wie muss ich mich denn dann dort verhalten, damit meine Anwesenheit genehm ist. Aber ist das Gemeinschaft? Oder ist das nur irgendwie auch ein Handel? Gib mir, was ich will, und den Rest mache ich dann schon selber so, wie ich will. Salomo hatte große Weisheit und er hat angefangen, mit strategischen Heiraten Bündnisse zu schließen, damit er Frieden mit den umliegenden Königen hatte. Er hat nicht nur die ägyptische Prinzessin geheiratet, die steht explizit in diesen Kapiteln drin. Er hat auch die Prinzessinnen von den anderen Königen geheiratet. Und war das okay vor Gott? In 5. Mose 7 lesen wir, da sagte Gott zu den Israeliten, heiratet nicht in ihre Familien ein, die Familien der früheren Landbewohner. Verheiratet eure Töchter nicht mit ihren Söhnen oder eure Söhne nicht mit ihren Töchtern, denn sie würden eure Kinder dazu bringen, sich von ihm abzuwenden und andere Götter zu verehren. Dann aber würde sich der Zorn des Herrn gegen euch richten und euch schnell vernichten. Das ist eine schwierige Aussage. Das Volk Israel kommt in das verheißene Land und sollte die Völker vertreiben. Sie haben nicht alles genau so gemacht, wie Gott es gesagt hat. Und deshalb blieben die Völker da. Das hatte dann bei Salomo auch noch seine Vorteile, denn er hat diese früheren Landbewohner zu Fronarbeitern gemacht. Und das half natürlich auch seinem Reichtum, weil wenn du diesen Leuten nicht viel bezahlen musst für ihre Arbeit, dann bleibt dir selber mehr in der Tasche. Das war die eine Seite. Und auf der anderen Seite war es so, dass Salomo sich mit der Zeit auch mit den religiösen Praktiken seiner Frauen beschäftigte und ihnen dann später sogar Tempel baute. Und das Ende davon war, dass er zwar der König mit der längsten Friedensherrschaft in Israel war, aber beim nächsten König war das Land schon geteilt. Weniger als die Hälfte blieb seinem Nachkommen übrig. Ja, und schlussendlich wandte sich ganz Israel komplett von Gott ab. Hören wir aufmerksam auf Gott? Wie sieht es bei uns aus? Jesus sagte immer wieder, wer bereit ist zu hören, soll zuhören und begreifen. Das lesen wir in fast allen Evangelien. Im Johannesevangelium kommt dieser Satz nicht vor, dafür 7-mal ich bin, wo sich Jesus selber ganz klar vorstellt. Also, wer nicht richtig zuhört, lernt Jesus nicht richtig kennen und schlussendlich verliert er alles. Oder in der Offenbarung, wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden sagt. 7-mal bei jedem Sendschreiben steht das drin. Also, was ist wichtiger, dass Gott mein Gebet hört oder dass ich Gottes Reden höre? Nun, etwas wird in diesem ganzen Abschnitt auch sehr stark sichtbar. Gott hat das Gebet von Salomo und von David erhört. Gott hat Gnade geschenkt, dass Salomo so eine Größe und so einen Reichtum bekommen hat und Frieden die ganze Zeit. Und für uns stellt sich die Frage auch, wollen wir nur, dass Gott unsere Gebete hört, oder hören wir auf das, was Gott uns sagt? Gott gibt uns die einzigartige Gelegenheit, sein Wort in unserer Sprache lesen zu können und Predigten zu hören, in denen unsere Fragen geklärt werden. Und wenn du Fragen hast, dann komm zu mir und frag weiter. Wir sind dazu da, Fragen auch zu erklären, soweit wir es können. Ja, wir sind gerne bereit, beim Hören auf Gottes Wort zu helfen. Genauso wie eigentlich auch Salomo bereit war. Gottes Liebe zu Israel sieht sogar die Königin von Saba. Sie hört von Salomo und sie will das sehen. Was ist das für ein Mann? Was hat er mehr, als was ich habe? Wir haben nun gesehen, dass Gott sein Versprechen gegenüber Salomo hielt. Die ganze Geschichte der Chronik will uns aber auch auf einen König hinweisen, der in Ewigkeit herrschen wird, auf Jesus Christus. Und in seinem Reich wird die folgende Aussage der Königin von Saba noch viel mehr Realität sein. In 2. Chronik 9, 3 bis 8 steht, als die Königin von Saba die Weisheit Salomos erkannte und den Palast sah, den er gebaut hatte, war sie außer sich vor Staunen. Sie bewunderte auch die erlesenen Speisen, die vor ihm aufgetragen wurden, seinen geschickten Umgang mit seinem Gefolge, die prächtige Kleidung seiner Sekretäre und ihr Auftreten, seine Mundschenke und die Brandopfer, die Salomo im Haus des Herrn darbrachte. Sie sagte zum König: Alles, was ich in meinem Land über deine Fähigkeiten und deine Weisheit gehört habe, ist wahr. Ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Dabei wurde mir nicht einmal die Hälfte davon berichtet. Deine Weisheit ist noch größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss! Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag um Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Der Herr, dein Gott, sei gepriesen, der Freude an dir hat und dich auf den Thron gesetzt hat, damit du in seinem Namen herrschst. Weil dein Gott Israel so sehr liebt und weil er will, dass dieses Reich für immer besteht, hat er dich zum König gemacht, damit durch dich Recht und Gerechtigkeit herrschen. Also, weil Gott seine Kinder, sein Volk so sehr liebt, schickte er auch Jesus Christus als Retter auf diese Erde. Jesus brachte für alle Menschen das einzige ewig gültige Opfer, damit ihre Sünden vergeben werden kann. So groß ist seine Liebe. Und was für ein Vorrecht ist es, wenn Menschen in dieser chaotischen und zerstörerischen Welt Gott dienen dürfen, seine Weisheit hören. Das ist ein Vorrecht, das auch wir haben. Weil Gott die Menschen liebt, schickt er Jesus Christus, damit sie durch ihn den Weg zu Gott zurückfinden. Nur durch Jesus Christus wird Recht und Gerechtigkeit auf dieser Erde Raum finden. Denn er zeigt uns seine Liebe durch seine Gnade und Vergebung. Nur durch ihn ist echte Umkehr möglich, indem wir auf ihn hören, unseren Mangel an Weisheit und Gerechtigkeit zugeben und ihn um Vergebung und Gnade bitten. Für mich ist das so eine besondere Sache, dass gerade diese Königin das so ausdrückt, das Vorrecht der Mitarbeiter da. Und wenn wir das dann mit diesem Hintergrund anschauen, wie Salomo auf der einen Seite auch Menschen unterdrückt hat, damit er zu seinem Ziel gekommen ist, dann sehe ich die große Gnade von Gott durch Jesus Christus, der uns in den Bau seines Reiches mit hineinnimmt, nicht mit Druck, sondern mit dem Vorrecht, die Gnade, die wir bekommen, da daran beteiligt zu sein. Und sei es nur, damit die Schuhe aus den Schachteln zu nehmen, das Papier da rauszunehmen und die Etiketten weg und sie alle in jeweils die gleiche Größe in eine Kiste hineinzusortieren. Aber es ist ein Dienst, der wieder für andere Gottes Liebe sichtbar macht, die Größe Gottes zeigt. Gott setzte Jesus Christus an seiner rechten Seite auf den Thron. Das steht in Hebräer 8, 1 und 2. Das Wichtigste aber, unser hoher Priester hat sich auf den höchsten Ehrenplatz im Himmel gesetzt, an Gottes rechte Seite. Dort dient er im Zelt, dem wahren Heiligtum, das vom Herrn und nicht von Menschen errichtet wurde. In den zwei Kapiteln in der Chronik sehen wir, Salomo baute in 20 Jahren den Tempel in Jerusalem. Doch er wurde zerstört, weil Salomo Israel zum Götzendienst verleitete. Jesus Christus erbaute den wahren Tempel im Himmel in 3 Tagen mit seinem Tod am Kreuz und mit seiner Auferstehung. Aber dieser Tempel wächst weiter. Jesus baut ihn heute noch durch Menschen wie dich und mich. Menschen, die Jesus als ihren Retter und Herrn annehmen. Denen gibt er das Vorrecht, in diesem ewigen Tempel zu dienen und zum Bau dieses Tempels beizutragen. Das ist das Vorrecht, das wir haben. Wir haben das Vorrecht, ihm mit Freude zu dienen, nicht unter einem Knüppel in Sklaverei. Nun, mit all unserer Weisheit können wir Menschen hier auf der Erde erstaunliche Dinge erreichen. Aber wenn wir nicht auf Gott hören und sein Wort nicht in unserem Leben umsetzen, dann nützt es uns nichts. Dann bringt es uns nur auf die schiefe Bahn. Wir heute haben mehr Reichtum, wenn wir mit Freude auf Jesus hören und mit den Gaben, die er uns gegeben hat, ihm dienen. Auch wenn es nur mit kleinen Sachen sind. Ja, mir hat Gott mal auch gesagt, mach die Sachen, die ich dir in die Hände lege. Ich hätte gerne andere Sachen gemacht. Ich hatte Billy Graham als Vorbild. Ich wurde kein zweiter Billy Graham. Aber mit meinen Händen habe ich vielleicht mehr gemacht als er. Gott gibt uns das, was er möchte, und er gebraucht uns, wenn wir bereit sind, ihm zu dienen. Und Gott hält sein Versprechen. Er hat Jesus Christus als ewigen König auf seinen Thron gesetzt und durch ihn baut er auch heute noch sein Friedensreich, durch Menschen wie dich und mich. Ich bete noch zum Schluss. Herr Jesus Christus, ich danke dir für dies Wort. Ich danke dir, dass du uns rausgerufen hast in Liebe, dass du für uns zahlt hast, dass du die Liebe auch uns ins Herz hineingüssen willst, damit sie praktisch wird in unserem Leben und dass du durch uns auch wirken kannst. Danke für all das, was du uns in die Hände leihst, dass du ja, uns auch berufen hast, zum mit in deinem Reich zu bauen, dass du uns das Vorrecht gegeben hast. Herr, führ du uns weiter. Ich lobe und preise dich. Amen.